Herzlich willkommen beim Tiny House Podcast, dem Expertenpodcast für moderne Mikrohäuser. Von und mit Peter L. Pedersen. Wir bringen Ihnen die Vorteile von Minihäusern näher und sprechen mit Fachleuten aller Sparten. Und wir erklären Ihnen, welche baulichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen sind, damit Ihr Traum vom Tiny House in Erfüllung gehen kann.
Dieses blöde Gebäudeenergiegesetz gehört komplett abgeschafft. Das ist einfach handwerklicher Murks und es ist inhaltlicher Murks.
Moin Moin, meine Tiny House Enthusiasten. Wir haben heute ein spannendes Thema. Wir werden wieder über politische Themen sprechen. Wir werden über Gesetze sprechen. Wir werden über Heizungsgesetz, Gebäudeenergiegesetz sprechen. Und ich habe einen speziellen Fachmann dabei, nämlich den Professor Christian Rieck. Moin Moin erstmal, Herr Rieck, hallo.
Ja, moin Moin zurück.
Das ist immer so lustig, dass man sich vorher schon unterhalten hat, aber dann im Vortrag, also im Interview nochmal Moin Moin sagt, ja?
Ja, das stimmt. Ich meine, ich finde es lustig, ich habe in den alten Podcast gehört, dass Sie sich tatsächlich so begrüßen. Das Lustige bei der Sache ist, ich verwende das selber auch als eine normale Begrüßung in bestimmten Gelegenheiten. Ne?
Ja, ich habe meine Offizierschule in Fürstenfeldbruck absolviert und dort haben wir auch das Moin und das Tschüss eingeführt, also während der Offizierschulzeit. Das klappt auch ganz gut.
Nee, es gibt ja eine große Philosophie darüber, was der Unterschied zwischen Moin und Moin Moin ist. Und lustigerweise ist das auch im Norden keineswegs einheitlich gehandhabt. Also gibt sehr viele Philosophien, aber da wollen wir ja nicht einsteigen.
Na, es gilt ja der Grundsatz, Moin Moin sagen nur die Geschwätzigen.
Ja, das ist die eine Interpretation.
Okay, ich darf Sie ganz kurz, zumindest in aller Kürze vorstellen. Es ist natürlich ganz einfach, Sie schnell zu googeln. Sie sind an der University of Applied Science der Hochschule in Frankfurt tätig. Sie sind Wirtschaftswissenschaftler, Studiengangleiter des International Finance, haben früher sogar Physik studiert und haben einen YouTube-Kanal, halten wir sich mal fest, 500.000 Follower. Das muss man ja unter wissenschaftlichen Bedingungen schon erstmal zusammenkriegen. Also erstmal das Lob von meiner Seite. Tolle Geschichte. So viel habe ich mit meinem Podcast nicht. Habe ich das richtig so erwähnt oder habe ich da was vergessen, was wichtig sein sollte?
Nö, ich glaube, das sind erstmal die wichtigen Dinge. Ja? Ich meine, Sie hätten das Wort Spieltheorie noch fallen lassen können, denn das ist ja das Thema des YouTube-Kanals. Das ist ja auch das Erstaunliche, dass Sie zum Thema Spieltheorie auf einmal so wahnsinnig viele Leute interessieren, dass ich anscheinend tatsächlich der reichenweitenstärkste deutschsprachige Professor geworden bin. Ja, das hätte ich mir vorher nie träumen lassen.
Ist das ein Ding?
Ach. Ja, scheint tatsächlich so zu sein. Ja, ich habe gedacht, es wäre doch andere, die reichweitenstärker sind, ist aber nicht so. Und da sehen wir das Thema Spieltheorie. Ja? Ja, so kommt es manchmal.
Und das, obwohl mittlerweile in der Schule nichts mehr über Wirtschaft gelehrt wird, ja?
Naja, es gibt ja POWI als Fach, Politik und Wirtschaft. Ich nenne es aber immer andersrum. Ich nenne es immer WIPO, weil ich den WI-Teil wichtiger finde. Und es gibt es ja in vielen Bundesländern, nicht? Dass das eigentlich zumindest formal gelehrt wird. Auch wenn man natürlich, wenn man ehrlich ist, feststellen muss, dass die Lehrer sich dann mehr für die Politik als für die Wirtschaft interessieren. Aber theoretisch zumindest ist es da, ja.
Wenn man sich als Beamter natürlich darüber unterhält, nach dem Motto, sei mutig, lass mich hinterm Baum, ist das ja auch eine spannende Geschichte. Aber lass uns mal ein bisschen über Wärmepumpen, über Gebäudeenergiegesetz sprechen. Ich habe ein paar Videos von Ihnen gesehen und Sie haben ja auch schon das Thema Gebäudeenergiegesetz sehr deutlich auch thematisiert. Ganz kurz, die Schwierigkeit ist ja, dass durch das Gebäudeenergiegesetz die Anforderungen für den Bau verschärft worden sind, konsequent verschärft worden sind. Auch die letzte Koalition, Ampelkoalition, hat ja in ihren Koalitionsverhandlungen weitere Verschärfung, EH55, EH40 und so weiter vorgenommen. Bitte einmal ganz kurz Ihr grundsätzliches Statement zum Heizungsgesetz. Was haben Sie bisher in Ihrer spieltheoretischen Version dort analysiert?
Naja, es gibt ja zwei ganz grundsätzliche Arten, wie man steuert. Ja, um das mal ganz abstrakt zu sagen. Und die eine ist, man macht ein Mikromanagement. Das heißt, irgendwer stellt sich hin und sagt, folgendermaßen wird das gemacht auf der reinen Mikroebene. Ja, also es muss folgende Technik umgesetzt werden, es muss diese und jene Eigenschaft erfüllt sein und so weiter. Das kann man so machen. Und es gibt die andere Art zu steuern, das ist die, dass man Rahmenbedingungen setzt, die aber sehr grob sind. Ne, wo man ganz einfach nur sagt, bestimmte Preise beispielsweise sind vorgegeben für Energie. Und das sind völlig unterschiedliche methodische Ansätze der Führung und Steuerung. Und was mich so ärgert bei diesem Gebäudeenergiegesetz oder wie man es ja eigentlich nennen muss, Heizungsverbot, ja, was mich daran so stark stört, ist, dass dieses komische Mikromanagement betrieben wird. Und das Problem bei dem Mikromanagement ist, dass sie hier erstens Leute haben, die von einer ganz anderen Perspektive drauf gucken. Die haben gar kein Eigeninteresse daran, sondern die haben eigentlich ein politisches oder vielleicht bürokratisches Eigeninteresse und machen dann für andere Leute die Vorschriften. Das lädt natürlich nur dazu ein, dass man Widerspruch hat und dass jeder seine Kreativität dafür entfalten möchte, in irgendeine andere Richtung zu marschieren. Das das nächste dabei ist, wann immer sie so etwas in Vorschriften gießen, veralten die natürlich relativ schnell. Also wenn man heute das Gefühl hat, eine bestimmte Technologie ist die beste, heißt es ja noch lange nicht, dass sie das morgen oder gar übermorgen auch noch ist. Aber ändern Sie mal so ein Gesetz auf eine schnelle Art und Weise ab. Und dieses Gebäudeenergiegesetz ist einfach handwerklich eine solch fürchterliche Katastrophe, dass einem wirklich nur die Haare zu Berge stehen können. Also die meisten haben da ja gar nicht reingeguckt und das war aus gutem Grund. Aber man kann sich ja mal den Spaß machen, wenn man sich mal so richtig so einen Sonntag verhageln möchte, dass man einfach mal dieses Gesetz aufschlägt und dann kleinteiligste Vorschriften da drin sieht, auch dann mit übelsten Querverweisen. Es ist nicht so, dass man die einfach lesen kann, sondern heißt es irgendwie in Paragraph, weiß ich, 5 oder so, gucken Sie erstmal in Paragraph 65 nach und 65 steht, die Ausnahme ist bei 74 und 23 geregelt. Also es ist ein fürchterlicher Verhau von Sachen, dass man eigentlich am Ende alles erstickt, was da drin überhaupt noch möglich wäre. Und der andere Ansatz ist der, dass man einfach sagt, naja, passt mal auf, Leute, wir werden eine bestimmte preisliche Entwicklung haben, zum Beispiel von Brennstoffen, zum Beispiel von Gas, und entscheidet euch jetzt einfach mal selber, wie ihr für die Zukunft planen wollt. Und die meisten Leute sind keineswegs so dumm, wie man ihnen immer vorwirft. Ja, Politiker haben immer das Gefühl, sie sind die einzigen intelligenten Menschen auf der Welt und alle anderen sind dumm. Aber das ist ja nicht so. Wenn die Leute verstehen, dass bestimmte, auch preisliche Entwicklungen stattfinden werden, dann handeln die danach und zwar auf eine bestimmte Art und Weise, die auch vernünftig ist. Die für den jeweiligen Augenblick vernünftig ist und die auch gerade die individuelle Situation mit ausnutzt. Und das wäre eben die andere Möglichkeit gewesen, das wäre dieser marktwirtschaftliche Ansatz gewesen, aber das wollen hier namentlich die Grünen unter überhaupt gar keinen Umständen auf dieser Welt haben. Die wollen ja mit aller Gewalt, mit dem Kopf durch die Wand und behaupten immer, dass sie zwar grüne Ideen vertreten, sind ja aber eigentlich die größten Verräter an dieser grünen Idee, weil sie Methoden verwenden, mit denen das überhaupt gar nicht funktionieren kann. Mit denen am Ende jedes Mal das Gegenteil passiert. Und das ist das, was mich in diesem Gebäudeenergiegesetz so wahnsinnig geärgert hat. Und bis jetzt ärgert, wie Sie vielleicht merken.
Das richte ich auch genauso auf. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe einen Podcast gemacht mit dem bauwirtschaftspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Daniel Föß. Und wir haben natürlich das Thema Technologieoffenheit auch gehabt. Darum geht es ja letztendlich. Wie kriegt man das Ganze hin, dass man Grenzwerte festlegt und dann sollen die Ingenieure entscheiden, was sie für Lösungen hinbekommen. Und ich kann Ihnen sagen, ich habe also auch mit Politikern, mit Fachleuten aus dem Wirtschaftsministerium gesprochen und gefragt, kennt ihr eigentlich den Unterschied zwischen einem Holzofen, also Feststoffofen, und einem Pelletofen? Und die guckten mich ganz erstaunt an und sagten, was meinen Sie denn? Ja, Sie sprechen die ganze Zeit über Holz als problematischen Brennstoff. Nur der normale Holzofen ist gemäß Gebäudeenergiegesetz gar keine Heizung. Es hat keine automatische Temperatursteuerung und keine automatische Brennstoffzufuhr. Das wird über das Bundesemissionsschutzverordnung wird das geklärt. Das gehört da gar nicht rein. Dann saßen neben mir zwei Vertreter der deutschen Forstwirtschaft und sagten, wir dürfen ganz kurz darauf hinweisen, 10 Jahre haben wir jetzt an der Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft gearbeitet und wir haben natürlich, wir verbrauchen alles an Holz und die Reste werden dann Hackschnitzel und Pellets. Wenn wir dieses Produkt aber nicht mehr haben, bricht die ganze Nachhaltigkeit in der deutschen Forstwirtschaft zusammen. Und da kamen sie und waren ganz überrascht, weil sie das überhaupt nicht beachtet haben. Es ist völlig irre. Und dann kommt man natürlich auf so eine Themen wie eben Wärmepumpen, die ja eigentlich jetzt am Markt eigentlich ein Riesenproblem darstellen.
Ja, also ich meine, diese fachliche Inkompetenz von Leuten, die am Ende an solchen Gesetzen arbeiten, ist ja einfach eine reine Katastrophe. Und es liegt einfach daran, dass die eben wieder auch nur aus einer bestimmten Perspektive drauf gucken, meistens mit irgendeinem politischen Hintergrund. Und die haben keinen wirtschaftlichen, keinen rechtlichen Hintergrund, erst recht keinen spieltheoretischen Hintergrund natürlich. Und auf die Art und Weise versuchen die ständig irgendwelche Dinge zu regeln, von denen sie keine Ahnung haben und vor allen Dingen das nicht haben, was wir Skin in the Game nennen. Skin in the Game heißt immer, das ist etwas, worum man ein Eigeninteresse hat. Ja, immer dann, wenn man persönlich betroffen ist und der eigene Geldbeutel dranhängt oder das eigene Wohlbefinden, wenn man in einem Haus lebt oder so etwas, dann hat man Skin in the Game. Und das haben die immer nicht. Die treffen die immer nur Entscheidungen zulasten Dritter. Und das ist vollkommen klar. Dann treffen die natürlich diese Entscheidungen aus einer völlig anderen Anreizstruktur heraus.
Sie haben mit dem Professor Leukefeld mal ein Video gedreht und da kam das Thema raus, bald reißen wir alle Wärmepumpen wieder raus.
Ja, das war so eine lustige Sache, das hat er dort im Nebensatz gesagt.
Ja, die haben nicht gemerkt, ja.
Das mit der Titel dieses Videos hat ja auch relativ viele Leute angezogen. Ja? Also verlassen wir mal diese Ebene der Titelgestaltung. Was bei Wärmepumpen ja ein großes Problem ist, das ist diese sehr aufwendige Technik. Die meisten machen sich ja nicht klar, dass das ein gigantischer Overhead ist von Technik, der da drin steckt, von beweglichen Teilen, von Dingen, die in verschiedensten Ebenen miteinander zusammenspielen müssen. Also, weiß ich, Elektrotechnik und Mechanik auf der anderen Seite und so etwas. Das machen sich Leute ja alle gar nicht klar. Die machen sich auch beispielsweise nicht klar, dass dadurch, dass das ja mit Wechselstrom betrieben wird, beispielsweise auch noch ganz andere Probleme auftreten, als wenn es eine rein ohmsche Last wäre. Also, es ist ja nicht einfach so wie eine Glühbirne, die man reinsteckt, sondern da passieren also alle möglichen Dinge, wenn so ein Ding angeworfen wird, während das läuft und sowas. Es hat Rückwirkungen auf Netz. Das gibt lauter Dinge, die man einfach bei solchen Sachen mit beachten muss. Und das ist einfach sehr viel an Overhead, was da ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine andere Form von Wärmeerzeugung, nämlich einfach Infrarotheizungen, die einfach wirklich sind wie eine Glühbirne. Technologisch wie eine Glühbirne. Und der Herr Leukefeld hat ja immer wieder darauf hingewiesen, wenn Sie sowas einbauen wollen, fahren Sie ganz einfach mit dem Kombi vor, holen so ein paar von den Panels raus, bringen die an die Wand an, fertig ist der Lack. Bei einer Wärmepumpe, wenn man die wirklich von Grund auf installieren möchte, dann haben Sie von den verschiedensten Gewerken Leute, die damit zusammenarbeiten müssen. Sie haben wahnsinnig viel an Arbeit, was erforderlich ist, auch an Material erforderlich ist. Und die Arbeitskräfte haben wir ja überhaupt gar nicht. Also wenn man sich vorstellen will, Sie kriegen im Augenblick ja keinen Handwerker. Wenn wir wirklich versuchen würden, innerhalb kürzester Zeit alles auf Wärmepumpen umzustellen, wir haben schlichtweg die Handwerker dafür nicht. Und es ist auch keine Sache, wo man sagen kann, naja, dann bilden wir sie halt aus, weil das ja für eine kurze Zeit so wahnsinnig viele wären, die wir dafür brauchen, und danach brauchen wir es auf einmal nicht mehr. Wer ist denn so blöd, in so eine Branche reinzugehen? Ist doch klar, dass das so nicht funktionieren kann. Und das ist eben genau die Folge von so einem Mikromanagement. Hätte man auf dieser globalen Ebene gesteuert, also beispielsweise am liebsten über Preise, ja, also ich als Spiel- und Wirtschaftstheoretiker würde immer sagen, am liebsten über Preise steuern, ja, dann gucken die Leute selber nach, was denn eine günstige Alternative ist. Dann gucken die einfach selber nach und sagen, naja, eine Wärmepumpe verbraucht ein bisschen weniger Energie insgesamt für die gleiche Heizleistung, aber das andere ist eben so viel einfacher einzubauen und vielleicht ändert sich im Laufe der Zeit ja auch so viel, dass wir das einfach mit Infrarot machen. Das nächste ist, das Wohlfühlen in so einem Gebäude ist hier erstaunlich hoch durch eine Infrarotheizung. Also die meisten machen sich auch nicht klar, dass Temperatur nicht gleich Temperatur ist. Das wirkt immer so, dass man sagt, stell mal ein Thermometer rein, dann wird das schon immer gleich sein. Pustekuchen, das ist nicht so. Wenn die Oberflächen warm sind, ist das ein ganz anderes Gefühl in den gleichen Räumen, als wenn die Oberflächen kalt sind und wir trotzdem eine relativ hohe Temperatur haben. Das ist ja der Grund, weshalb man in verschiedenen Gebäuden die Temperatur in der Mitte auf 22 oder gerade 23 Grad hochbringen muss, damit man sich überhaupt einigermaßen wohlfühlt. Auch solche Sachen ist viel zu wenig auf dem Radar. Ja, und auf einmal merkt man, wenn man diese Konzepte miteinander vergleicht, entstehen auf einmal Vorteile, an die man vorher überhaupt gar nicht gedacht hat. Ich meine, wir sind ja damals mit Hasskommentaren überschüttet worden, insbesondere von den Leuten, die damals unbedingt die Wärmepumpe durchsetzen wollten, aber die wussten teilweise solche Zusammenhänge gar nicht. Also oft hat man gemerkt, dass die immer wieder angekommen sind und gesagt haben, ja, das ist ja ein Lobbyist für Infrarotheizungen. Und dann stellt sich raus, oh Mist, das war ja selber ein Lobbyist für Wärmepumpen, weil er die mich verkaufen möchte. Und der Timo Leukefeld will ja überhaupt gar keine Infrarotheizungen verkaufen, der verwendet die ja. Also er ist kein Lobbyist dafür und hat Interesse daran, dass möglichst viele Leute das Zeug einsetzen, sondern er verwendet sie und hat ja auch an vielen Gebäuden gezeigt, dass es damit funktioniert, dass man damit Niedrig- oder sogar Null-Energiebauten machen kann und zwar mit relativ wenig Mitteleinsatz. Also er hat es ja gezeigt. Und die anderen wollen eben entweder ihre blöden Wärmepumpen verkaufen oder haben überhaupt keine Ahnung von Tuten und Blasen und brüllen nur rum, weil sie das Gefühl haben, irgendwie das, was ein Grüner gesagt hat, wird schon das Richtige sein, egal wie falsch es in Wirklichkeit ist.
Ich glaube, das ist ein Thema, was der Laie, der sich physikalisch nicht so vorgebildet hat, auch noch nicht versteht, dass ja Infrarot eigentlich Sonnenstrahlung ist. Und die einfachste Lösung ist natürlich jetzt gerade, wenn die Sonne scheint, aber es noch kühl draußen ist, wenn man sich auf die Wiese stellt und sich in die Sonne stellt, dass man natürlich ein viel wärmeres Gefühl hat, als wenn ich die reale Temperatur dann mir ansehe. Ich denke, das ist
ein spannendes Thema. Ja, das ist ein Effekt, der wirklich sehr wichtig ist, den man aus dem Alltag heraus kennt. Ja? Also weiß ich, im Skiurlaub kennt man das ja. Ja? Das steht man mitten in der Kälte, ist es eigentlich formal gesehen -5 Grad oder irgend sowas, aber die Sonne scheint und man fühlt sich auf die Art und Weise warm. Ja, das ist eben diese Sache mit der Strahlung. Ja. Also weil natürlich Infrarot nicht gleich Sonne ist, sondern es ist nur das gleiche Prinzip, was dahinter steht. Ja, aber klar.
Übrigens, das Thema Wärmepumpe ist insofern für Tiny Houses auch spannend, weil jetzt kommt die verrückte Weiterentwicklung. Also für ein Tiny House macht eine normale Wärmepumpenanlage keinen Sinn. Also eine Solewärmepumpe für 30.000, 40.000 Euro, was soll der Quatsch für ein Tiny House, das 90.000 Euro kostet. Aber wir haben ja auch keinen Heizungskeller. Aber jetzt kommen natürlich pfiffige Spaßvögel auf die Idee und sagen, Augenblick mal, die Klimaanlage ist doch auch eine Wärmepumpe. Der Kühlschrank natürlich auch. Aber
genau, das hätte ich eben auch eingewendet, ja.
So, nur das Problem ist natürlich, wenn ich eine Luftwärmepumpe habe, die aus der Außenluft die Wärme ziehen soll. Ja gut, je kälter es natürlich draußen ist, desto schwieriger ist es, Wärme zu entziehen und umso energieaufwendiger. Dann wird natürlich der Werbe Faktor Luft-Wärmepumpe verbraucht. Man baut eine Klimaanlage an, wenn man aber draußen minus 10 Grad hat, dann kriegt ja keine Wärme mehr richtig rein. Das funktioniert ja auch nicht mehr so richtig. Das heißt, diese umso ineffektiver natürlich, je kälter es draußen ist.
Ja, das stimmt natürlich, aber Sie dürfen nicht vergessen, dass es ja heutzutage meistens nicht mehr so wahnsinnig kalt wird. Also es ist ja schon so, dass auch die Winter durchaus etwas wärmer geworden sind, als sie früher waren. Also zumindest so meine Empfindung und die Messungen deuten ja auch stark darauf hin, dass das so ist. Das heißt also, wir haben eigentlich wesentlich weniger Tage im Jahr, wo diese Luft-Luft-Wärme-Pumpe, in anderen Worten Klimaanlagen, in dem sehr ineffektiven Bereich arbeiten. Ja, und so bis so knapp um den Nullpunkt herum, ja, ist das ja so, dass wir schon auch einen ganz guten, also Wirkungsgrad haben, würde man einfach so sagen. Darf man natürlich nicht, wenn man irgendwie ein bisschen physikalischen Hintergrund hat, weil der Wirkungsgrad ja nicht über 1 gehen darf, ja. Aber wir wissen, was wir meinen, ja. Wir dürfen nicht vergessen, in Amerika, wo es natürlich wärmer ist, klar, die brauchen sowieso eine Klimaanlage, aber die haben ja auch häufig dieses Tiny House Konzept, auch wenn sie es gar nicht so nennen, das sind dann eher so Mobile Homes und sowas, ja. Aber die haben ja auch eine Klimaanlage drin und die verwenden die dann auch im Winter als Wärmepumpe und das funktioniert ja anscheinend auch ganz gut. Ja, also so schlecht ist es nicht. Natürlich muss man auch da wissen, in Amerika sind die Strompreise halt billiger als bei uns.
Das macht natürlich viel aus. Also wir verbauen dann, ich baue ja selber Tiny Houses, wir verbauen zum Beispiel, wenn wir nach Griechenland, nach Kreta gehen, also nur Klimaanlagen, auch zum Heizen, weil ich da natürlich, ich komme gerade am Sonntag von Kreta wieder zurück, ja, da hatten wir Winter mit plus 12 Grad. Ist ja gar kein Problem, dann auf 23 Grad, dass die Bude hochzuheizen mit einer Klimaanlage, das funktioniert. In Deutschland setzen wir dann eher einen Pelletofen ein, weil das natürlich dann auch bei Minustemperaturen problemlos geht. Aber Sie haben ein Stichwort genannt, Klimaschutz. Da gehen wir natürlich jetzt zu dem Thema, welche Ergebnisse kommen denn wirklich dabei raus bei dieser Vorgabe produktorientiert ohne Technologieoffenheit in Richtung Klimaschutz?
Also, auch hier haben ja die meisten Leute eine völlig falsche Vorstellung davon. Viele haben ja das Gefühl, wir können die Welt retten, indem wir an irgendeiner Stelle Energie sparen oder weiß ich was machen. Sorry, aber das ist kompletter Blödsinn. Das liegt einfach daran, dass wir einen so kleinen Anteil haben an der Welt, 2,5% ungefähr, ja, als CO2-Ausstoß, dass es völlig egal ist, was wir machen. Selbst wenn wir einfach von heute auf morgen Deutschland komplett stilllegen würden, also keiner von uns atmet mehr, keiner von uns produziert mehr irgendwas, wir machen einfach gar nichts. Wir machen einfach das ganze Land, legen wir einfach komplett still. Das würde für die gesamte Welt überhaupt keine Auswirkungen haben. Und das bedeutet, die Auswirkungen, die tatsächlich da sind, sind die, die wir letztlich exportieren können. Also wenn wir zeigen, guckt mal, wir haben hier eine Lösung gefunden für uns, die funktioniert super und die ist ganz toll und jeder fühlt sich damit wohl und man spart Geld und alles wird viel besser und es hat noch andere große Vorteile, dann sagt natürlich der Rest der Welt, das ist ja spannend, das wollen wir auch haben. Wenn wir hingegen irgendetwas machen, womit wir uns selber die Wirtschaft abschnüren, uns am Ende mies fühlen, Degrowth betreiben, was ja ein Euphemismus ist für arm werden, dann zeigen wir der ganzen Welt, wie man es nicht macht. Und deshalb ist das, was wir tun, tatsächlich sehr entscheidend, aber auf einer ganz anderen Ebene, als sich die meisten klar machen. Die meisten glauben immer, durch Gürtel enger schnallen könnten wir die Welt retten. Das Gegenteil ist der Fall. Wenn wir keinen Weg finden, wie wir ohne dieses exzessive Gürtel enger schnallen gescheit durchkommen, dann ist das ein Zeichen für den Rest der Welt, naja, dann machen wir halt nicht mit. Und das ist ein ganz einfacher Zusammenhang, den man ganz leicht verstehen kann, der aber jedes Mal wieder ausgeblendet wird, letztlich aus dieser Idee heraus, dass jeder so ein bisschen das Gefühl hat, er muss ja altruistisch gut sein. Und dieses altruistisch Gutsein ist in einem solchen Zusammenhang etwas, was genau das Gegenteil bewirkt. Das ist lustigerweise das erste Video, mit dem ich auf YouTube so ein bisschen bekannt geworden bin. Ja, das hat den schönen Titel, wieso CO2-Sparen das Gegenteil bewirkt. Da habe ich diese Zusammenhänge drin beschrieben. Und das ist ein unglaublich wichtiger Zusammenhang, der in unserer politischen Diskussion einfach verloren gegangen ist. Und das ist auch etwas, ich werde ja nicht müde zu sagen, dass die Grünen die Verräter an der grünen Idee sind.
Hört, hört.
Das äußert sich in genau solchen Dingen. Wenn die Grünen das wirklich ernst nehmen, was sie propagieren, dann müssen sie auf eine Weise vorgehen, dass eben wirklich der Rest der Welt überzeugt ist von dem Weg, den wir eingehen, dass sie den toll finden, dass sie den nachgehen wollen. Und sie dürfen keinen Weg gehen, bei dem jeder andere einen riesigen Bogen drumherum macht. Aber die Wahrheit ist natürlich, dass sie ganz offenbar eben überhaupt kein Interesse oder nur ein minimales Interesse an solchen Dingen wie Klimaschutz haben und eigentlich völlig andere Sachen durchbringen wollen. Sieht man ja auch im Parteiprogramm. Ja? Das Parteiprogramm ist ja kein grünes Parteiprogramm, sondern es ist ja in Wahrheit ein sozialistisches Parteiprogramm. Und das versuchen sie eben auf diese Art und Weise unterzujubeln und haben das andere letztlich nur noch als so eine Art Köder, den sie vor sich herziehen. Und dafür ist diese grüne Idee viel zu wichtig. Ja, das ist einfach eine Idee, die umgesetzt werden muss. Aber sie muss eben auf eine Weise umgesetzt werden, dass es wirklich funktioniert.
Und ich bin ja alter Aquarianer. Und wenn meine Pflanzen nicht wachsen wollten, dann habe ich die mit Kohlendioxid, mit CO2 gedüngt. Und die haben gewuchert wie Teufel. Ja? Und ich habe übrigens mal eine Werbung gebracht nach dem Motto, ich weiß ja nun, wie die CO2-Emission auch gemäß Wärmeschutznachweis berechnet wird und wie der Primärenergiebedarf dann ermittelt wird. Und dann habe ich hochgerechnet, dass meine kleinen Tiny Houses so viel CO2 emittieren wie 4 große Bäume. Also habe ich gesagt, pflanze 4 Bäume und du lebst CO2-neutral. So, also diese tolle Technik, dass wir dann, also das, den sich Baum, die lässt man wahrscheinlich also in der großstadtpolitischen Welt völlig außen vor.
Na gut, Bäume sind natürlich so eine Art CO2-Speicher, das stimmt schon. Aber man muss bedenken, die dürfen die danach ja nicht verwenden. Ne? Also sie dürfen sie nicht abholzen oder aber sie müssen sie auf eine bestimmte Weise verwenden, dass sie zum Beispiel dann daraus bauen oder sowas, also dass das CO2 dauerhaft gebunden bleibt. Also auch da ist es natürlich jetzt nicht so sozusagen so ein No-Brainer, wie man so sagt, ja, dass es automatisch läuft. Aber natürlich, klar, man muss bei solchen Dingen einfach über ein paar Sachen einfach mal nachdenken. Ja? Und dann stellt man fest, dass durch das Nachdenken man manchmal zu anderen Ergebnissen kommt, als wenn man einfach mal so schnell aus dem Bauch heraus irgendwas schießt.
Wie wäre denn so das, was Sie möglicherweise der Politik, den künftigen Koalitionsverhandlungen, so ins Poesiealbum reinschreiben würden, wenn Sie es könnten und wenn man auf Sie hören würde, was diese Entwicklung des Gebäudeenergiegesetzes angeht?
Dieses blöde Gebäudeenergiegesetz gehört komplett abgeschafft. Das ist einfach handwerklicher Murks und es ist inhaltlicher Murks. Und es gehört ersetzt durch eine ganz einfache Regelung, die man auf einer halben DIN A4-Seite hinschreiben kann, mit der die Rahmenbedingungen festgelegt werden für die nächsten Jahrzehnte. So einfach ist das. Und da legt man Rahmenbedingungen fest, die jeder verstehen kann, an denen sich jeder ausrichten kann, und dann läuft das auch entsprechend. Aber mit so einem blöden, kleinteiligen Gesetz wie diesem Gebäudeenergiegesetz weiß auch sowieso keiner, woran er sich ausrichten kann. Jeder spekuliert doch darauf, dass das Gesetz in den nächsten Jahren sowieso ständig wieder angepasst wird. Das ist doch ein Gesetz, dem sieht man doch schon an, dass es keines ist für dauerhafte Ausrichtung. Und das in einer Branche, nämlich der Immobilienbranche, in der normalerweise die Planungszeiträume ja schon mal gleich mehrere Jahrzehnte umfassen. Das ist doch klar, dass das nicht funktionieren kann. Nein, man braucht hier eine ganz einfache Regelung, so wie sie Ludwig Erhard getroffen hätte. Ja, dem wäre was Gescheites eingefallen, der hätte dazu eine halbe DIN A4-Seite rausgebracht und das wäre das gewesen, was für die nächsten Jahrzehnte gültig gewesen wäre, woran sich jeder hätte ausrichten können und woran jeder individuell für die individuelle Situation und gegeben die aktuelle Technik die optimale Entscheidung trifft. Und nochmal, die Menschen sind nicht dumm. Politiker haben immer wieder das Gefühl, dass die Entscheider nur Fehler machen und weiß ich was. Das hat sich auch in den Wirtschaftswissenschaften, hat sich das hier irgendwie so etabliert, ja, dass man sagt, na, die sind ja gar nicht rational, die machen ja lauter Fehler. Das ist alles dummes Zeug. Wir machen natürlich im Einzelfall mal irgendwelche Fehler. Aber bei langfristigen Entscheidungen bildet sich normalerweise in Systemen relativ schnell ein Verständnis darüber aus, was die richtige und was eine schlechte Entscheidung ist. Und das lernen die Menschen und die richten sich dann an solchen entsprechenden Dingen aus. Und gerade wenn es um so viel Geld geht wie bei einer Immobilie. Ja, das ist einfach so viel gemessen am Lebenseinkommen, dass da natürlich ziemlich vernünftige Entscheidungen getroffen werden.
Das heißt, was Sie gerade ansprachen, Bauwirtschaft ist langfristig natürlich ausgerichtet, wenn ich Bebauungsplan erstellen muss, wenn ich jetzt eine Baugenehmigung erstellen muss. Selbst wenn also jetzt gleich innerhalb der nächsten Wochen, Monate das Gebäudeenergiegesetz gestoppt werden würde, hieße das, dass eigentlich erst eine Erholung in 3, 4, 5, 6 Jahren kommen würde. Ist das so der Zeitraum, den man dann einplanen kann?
Na gut, das ist natürlich immer gleich der nächste Effekt dabei, dass Sie hier Planungszyklen haben. Das heißt, zwischen Planung und Ausführung liegt auch noch mal eine lange Zeit. Ich habe eben davon gesprochen, dass wir überhaupt das Produkt, was wir am Ende fertiggestellt haben, ja, dass wir das über mehrere Jahrzehnte hinweg aufrechterhalten wollen. Ja. Also das, was Sie jetzt ansprechen, ist nochmal ein weiterer Aspekt, dass also zwischen Planung und Ausführung nochmal eine Zeitdifferenz liegt. Und diese Zeitdifferenz, die kann auch zu allen möglichen Effekten führen, ja, also zum Einschwingen des Systems und so weiter. Das haben wir hier auch gesehen. In dem einen Jahr wurden wie blöd plötzlich Gasheizungen verkauft. Da war ja gar nicht die Kapazitäten dafür da. Im nächsten Jahr wurde keine einzige Gasheizung mehr verkauft. Naja, ich übertreibe, ja, aber sehr wenig. Ja, sodass plötzlich lauter Hersteller dann auch in Schwierigkeiten gekommen sind. Ja. Genau das gleiche bei Wärmepumpen. Es wird irgendwann mal wie wild über Wärmepumpen gesprochen, im nächsten Jahr haben die Wärmepumpenhersteller ein Riesenproblem. Ja, das sind einfach Dinge, da kann man drauf kommen, wenn man vorher einmal drüber nachdenkt. Aber das Problem bei der Sache ist, man muss sich dann eben darauf einlassen, marktwirtschaftlich zu denken. Und das tun eben bestimmte Kreise einfach nicht mehr. Die haben einfach kein Vertrauen mehr darin, dass so etwas funktioniert. Und sie schaffen dann Rahmenbedingungen, die so schlecht sind, dass es auch tatsächlich nicht funktioniert. Dann sagen sie immer, guck mal, da sieht man es ja, es funktioniert ja nicht. Und sehen überhaupt nicht mehr diesen Schluss, dass sie erst selber es verursacht haben, dass es nicht funktioniert. Und sie dann immer versuchen, Probleme zu korrigieren, die sie erst selber gerade erst auf den Weg gebracht haben. Das ist wirklich zum Heulen, wenn man das sieht.
Ich denke, wir haben das Wichtigste gesagt. Wir haben heute jetzt den 20. Februar. In ein paar Tagen haben wir Bundestagswahl. Diese Folge wird nach der Bundestagswahl veröffentlicht werden. Und wir wollen mal sehen, ob es eventuell den einen oder anderen in der Politik interessieren wird, was wir hier diskutiert haben und philosophiert haben. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlicherweise zuletzt.
Ich teile diese Skepsis.
Ich denke mal, wir haben eine kleine Runde Geschichte jetzt durchgesprochen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Ausführung. Ich hoffe, dass wir mal wieder einen weiteren Podcast machen können. Mal sehen, ob das, was wir dann erzählt haben, vielleicht in einer halben oder einem Jahr dann auch ein bisschen in der Politik angekommen ist. Ich werde Ihren YouTube-Kanal verlinken und darf nur empfehlen, jedem meiner Hörer einmal bei dem Christian Rieck reinzuhören und reinzuschauen. Er hat ja nun also Bild und Ton. Und ich habe einen Riesenspaß bei meinem Hineinsehen schon erlebt, weil gut, wenn man wirtschaftswissenschaftlicher so ein bisschen denkt, dann bringt es auch Spaß, Ihnen zuzuschauen, zuzuhören. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christian Rieck, und ich freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen.
Ja, ich danke Ihnen. Ja, und dann begrüße ich hier gleich all die Zuhörer von Ihnen, die dann zu mir zu Zuschauern werden. Ja, würde mich freuen, Sie hier wiederzusehen.
Dann müssen wir die 500.000 irgendwann nochmal voll machen, nicht mehr bei Ihnen, ja?
Okay. Genau, gleich rüberkommen zu meinem Kanal und abonnieren. Das ist immer eine gute Idee.
Ja, klar. Machen Sie das bitte auch dann, also was meinen Podcast angeht, wenn Sie mal über Tiny Houses sprechen wollen.
Ja, genau.
Ja. Super. Vielen Dank und tschüssing.
Ja, tschüss.
So, meine verehrten Tiny House-Enthusiasten, das war das Interview mit Professor Dr. Christian Rieck von der Hochschule Frankfurt. Und auch mir bringt es natürlich riesigen Spaß, solche tollen, auch realitätsorientierten Wissenschaftler wie den Christian Rieck auch in den Shownotes zu verlinken unter der Überschrift Prof. Rieck Spieltheorie. So, und wenn ihr nicht nur von Christian Rieck, sondern auch von mir mehr über Tiny Houses hören wollt, dann klickt bitte in der Podcast-App auf den Knopf Folgen und gebt gerne auch dort einen Kommentar ab. Auch gerne in Richtung neuer Vorschläge, was wir dann an Themen hier behandeln sollen. Immerhin gibt es diesen Tiny House Podcast jetzt seit knapp 3,5 Jahren mit über 100 Folgen. Und geradezu wie ein schweizerisches Uhrwerk kommt eine neue Folge alle 14 Tage montags pünktlich um 8 Uhr raus. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als bis zur nächsten Folge wieder zu sagen, bis dahin, euer Peter Pedersen.
Der Tiny House Podcast ist eine Produktion der Berufsakademie Mecklenburg-Vorpommern in Zusammenarbeit mit der Rolling Tiny House GmbH. Wenn Sie mehr zu den Tiny Houses wissen möchten oder in einem Minihaus einmal Probe wohnen wollen, dann schauen Sie doch einfach auf www.rolling-tiny-house.de.